Es ist Freitag, der 1. September.
Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Micky Beisenherz.
Einen wunderschönen Freitagmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, das News Omelette. Und heute blicken wir ein wenig auf die Schlagzeilen und Meldungen des Tages. Was ist wichtig? Was ist von Gesprächswert? Worüber lohnt es sich zu reden? Und ich freue mich, dass er endlich mal wieder bei uns zu Gast ist. Als Hörer ist er uns treu, als Mitmachender glücklicherweise auch immer wieder. Der Mann ist ja viel beschäftigt. Er ist natürlich Teil des Erfolgspodcasts Gemischtes Hack. Er moderiert aber sehr bald die Sendung Neo Ragazzi zusammen mit Sophie Passmann und er ist Host des fantastischen Fußballpodcasts Coppa TS und TS steht für Tommy Schmidt und das ist mein Gast. Hallo Tommy.
Wow, das war eine Anmod. Fantastisch. Ja. Vielen, vielen Dank. Es geht runter wie Öl.
Endlich darfst du über Fußball reden
ja. In
einem Podcast. Ist das nicht toll?
Das ist wirklich toll. Ich mach's dir nach quasi. Du hast ja auch, will ich direkt die Blumen natürlich zurückgeben. Du hast natürlich auch den fantastischen Fußball-Podcast, Fußball-MML, großer Fan, mit Mike und Lukas. Liebe Grüße. Und natürlich ja, Lena Kassel,
ey, da ist wirklich, das ist, glaube ich, wirklich, wie sagt man sonst immer, der Game-Changer, ne? Also Lena ist im Grunde genommen unsere Holding Six, nach der ja. Thomas Tuchel sich die ganze Zeit so sehen.
Die hat im Gegensatz zu uns auch wirklich Ahnung von Fußball.
Ja, weißt du? Wirklich.
Ich kann dir die Stadionwurst natürlich auseinander klamüsern in jedem Stadion, aber Lena kann dir wirklich sagen, was das mit der abkippenden 8 zu tun hat, wenn es die überhaupt gibt. 6 wahrscheinlich, ne?
The Holding Six und The Hateful Eight. Ne?
Ja, selbstverständlich.
Ein anderes Thema, was wir noch kurz besprechen müssen, bevor wir richtig loslegen. Mhm. Es gab eine Notbremsung in einem Zug vor Elmshorn. Eine Bahnfahrt zwischen Kiel und Hamburg wurde am Mittwochmorgen abrupt gestoppt bei immerhin 150 km/h. Es war nämlich so, dass ein 61-Jähriger gegen 9.15 Uhr den Regionalexpress gestoppt hat. Und zwar aus einem relativ simplen Grund. Er wollte sich mal ganz in Ruhe eine rauchen.
Oder muss man, toll, oder? Muss natürlich sagen, gib Mario Basler endlich den Führerschein zurück, oder? Ja, oh Gott. Aber wo war das?
Das war, ja, und jetzt kommst du natürlich auch gleich. Es war also zwischen Kiel und Hamburg, kurz vor Elmshorn.
Ja, sagen,
und wir alle fragen uns natürlich, ist Arno Dübel wirklich tot?
Das ist die alte Frage. Man lebt Tupac nicht wirklich eigentlich in der Karibik, ja. Irgendwo mit Jan Marschalek zusammen und schlürft Cuba Libre und wahrscheinlich sitzt Arno Dübel daneben. Oder er sitzt immer noch im Regionalexpress. Es war Arno Dübel, ja. Ich gehe auch davon aus.
Das war der teuerste Zug seines Lebens, den er da genommen hat. Und es ist wirklich toll, aber konsequent. Ne? Aber wie das so ist halt mit 61. Ne? Also entweder stehst du da in Erding auf dem Marktplatz oder du bist dann halt in der Nordvariante und sagst, das ist mir scheißegal, ich will mir jetzt eine perzen.
Aber ich finde auch so, wirklich diese so wenig Kontrolle über die Sucht zu haben, wirklich zu sagen, nee, ja. Wahrscheinlich ist es sogar voll besetzt. So, darf ich mal kurz durch, ich muss ja. Kurz die Notbremse ziehen. So,
ja, 9.15 Uhr Regionalexpress kannst du von ausgehen. Vor allen Dingen, was natürlich nicht besonders clever ist, man kennt ja die Deutsche Bahn, mhm. Wenn du so einen Schmacht hast, da warte doch einfach 2 Minuten, da ist das Ding sowieso von selbst kaputt.
Ich wollte gerade sagen.
Ne? Ja. Ja. Ey, du kannst so viele Raucherpausen in einer normalen Bahnfahrt oder im IC von Köln nach Stralsund, wir kennen ihn beide, Tommy, wenn wir Richtung Hamburg wollen, das Ding hält sowieso alle 15 Minuten und dann stehst du in Rotenburg-Wümme oder sonst wo
und
kannst
stehen.
Ja so viel rauchen. Ja, fängst du sogar mit dem Rauchen
an. Ich wollte sagen, irgendwann fange ich deshalb an mit dem Rauchen, glaube ich auch.
Ja.
Die Schlagzeile des Tages.
Aiwanger bittet um Entschuldigung und beklagt Kampagne. Das berichtet der Bayerische Rundfunk. Bayerns Wirtschaftsminister Aiwanger hat für mögliche Verfehlungen in seiner Jugend um Verzeihung gebeten, falls er Gefühle verletzt habe, bereue er zutiefst. Zugleich sieht Aiwanger eine politische Kampagne. Er solle fertig gemacht werden. Auch ein Signum unserer Zeit, dass man plötzlich an einem Livestream hängt, mhm. In dem der bayerische Wirtschaftsminister, er ist es ja wirklich, eine Erklärung abgibt. Ich glaube, das hat es also auch da wieder so als Nordvariante gab es irgendwann mal Björn Engholm Ende der 80er, 87 und jetzt kommt halt Aiwanger, ja, so ein bisschen der Alpen-Macron, ne? Der hat ja auch so, da ist so in Erdinger so seine eigene Hommage-Bewegung, er ist ja quasi das Gesicht der Freien Wähler und der hat eine Erklärung abgegeben und ja, er sagte dann, meine aufrichtige Entschuldigung gilt zuvorderst allen Opfern des NS-Regimes, deren Hinterbliebenen und allen Beteiligten und der wertvollen Erinnerungsarbeit. Er bereue es zutiefst, falls er durch sein Verhalten Gefühle verletzt habe. Mhm. Das hat er unter anderem gesagt. Er sagte auch, in den vergangenen Tagen seien Aussagen aufgetaucht, die den Eindruck vermitteln, ich wäre als Jugendlicher auf einen menschenfeindlichen Weg geraten. Er könne sich nicht erinnern, jemals einen Hitlergruß gezeigt zu haben. Ich habe keine Hitlerreden vor dem Spiegel einstudiert. Also was für Sätze, die man sich dann auch selber so sagen hört.
Ich habe heute auch gedacht, immer als ich diese ganzen Überschriften und Zwischenüberschriften in den letzten Tagen gelesen habe, ich immer, ja, jemand berichtet von Hitlergruß und sonst, ich dachte, wo sind wir eigentlich angelangt? Vor allem diese Entschuldigung ist ja jetzt gefühlt im fünften Statement gefühlt dazu, oder? Also diese Form, diese jetzt aufrichtig klingende Form der Entschuldigung wirkt etwas nicht mehr so aufrichtig, weil man eben weiß, es ist der vierte Anlauf.
Das ist ja, und es kommt so wahnsinnig spät.
Ja, genau, ich meine,
weiß, ist es Tag 4, ist es Tag 5, keine Ahnung, vielleicht auch schon eine Woche oder so. Also wenn jetzt die Bitte um Entschuldigung kommt, kommt sie halt natürlich immer so super spät. Also wenn alles damit beginnt, dass du zunächst einmal versuchst, gegen etwas vorzugehen und dass du das als Schmutzkampagne bezeichnest.
Dich immer als Opfer vor allem siehst.
Und dann irgendwann sagst, ja, also sollte ich Gefühle verletzt haben, dann täte es. Das ist ja auch immer so von der Terminologie jetzt auch nicht ganz so einfach. Dann sagt er, ich war nie ein Antisemit, ich war nie ein Menschenfeind. Das mag man ihm ja grundsätzlich erst einmal glauben, aber er hat ja gestern noch in einem Statement, stand da irgendwo an der Straße und hat gesagt, in seinem Erwachsenenalter war er nie, ist er nicht mehr Antisemit, was ja den Schluss nahelegt, okay, also in der Jugend war es das dann wohl.
Ihm müsste man auch mal das Wort implizit erklären, was er damit dann eigentlich sagt, dass er seit dem Erwachsenenalter kein Antisemit ist.
Naja, genau. Also, und was das anstößige Flugblatt angeht,
das Pamphlet.
Von dem er ja, das Pamphlet, erschreckendes, ekelhaftes Pamphlet.
Der redet übrigens immer so, wie wenn ein schlechter norddeutscher Comedian bei Nightwatch oder so in Bayern nachmacht. Muss man auf achten. Ja. Also es ist, schickt er einfach wirklich wie so ein Hallo, ich komme aus Bayern und das Publikum jodelt.
Bisschen schon. Ja, schon. Aber dann hat er ja auch gesagt, dass dieses Ding bei ihm in der Tasche gefunden wurde oder da aufgetaucht ist. Also immer, ist auch sehr passiv. Also nie irgendwie, dass er es mit sich geführt hat, sondern es wurde da quasi gefunden. Also als hätte es ihm auch jemand gemeinerweise reingelegt. Und was ich auch interessant finde, er kann sich eigentlich im Grunde genommen auch an nichts erinnern. So, das finde ich natürlich insofern bemerkenswert, weil man auch gemerkt hat, dass auch sehr viele natürlich aus der SPD jetzt die CSU unter Druck setzen und sagen, Söder solle jetzt bitte Aiwanger entlassen, weil das geht ja gar nicht. Aber der Stil, sich nicht erinnern zu können, das hat er natürlich vom Besten gelernt, das hat er natürlich vom Bundeskanzler sich abgeschaut, weil er gesagt hat, das ist ja ganz nah an Olaf Scholz, dieses ich kann mich nicht erinnern, aber ich kann mich an nichts erinnern, aber woran ich mich erinnern kann, ist, dass ich aber, glaube ich, nichts falsch gemacht habe. Und da denkst du also, okay, ja.
Für jemanden wie mich, der zumindest zeitweise Unternehmenskommunikation studiert hat und PR so ein bisschen versteht, finde ich es jetzt wahnsinnig interessant, wie Markus Söder, der sich aus solchen Situationen eigentlich immer super retten kann, im Notfall postet halt eine Schweinshaxe um 12 Uhr mittags, was Leichtes, ich kann ihn nicht nachmachen. Aber das ist ja eine Situation, er kann jetzt fast nur verlieren, finde ich. Ne? Wenn man sich jetzt, egal welchen Ausgang sich anguckt, also Aiwanger bleibt nicht. Es ist für ihn als Person. Es wird super spannend, also ich finde es total spannend zu beobachten, wie die Leute auch reagieren, egal welche Entscheidung er jetzt trifft.
Ja, die irgendwann müssen ja diese 25 Fragen auch mal beantwortet werden. Ich habe ja schon gesagt, Söder hat es mit der Beantwortung der Fragen gar nicht so eilig. wahrscheinlich wartet er so, er denkt sich so, ach, weiß er, bis ich Bundeskanzler bin, dann soll sich der nächste bayerische Ministerpräsident sich damit rumschlagen. Ich habe aber gesagt, was sind das denn für Fragen, die man dann Aiwanger auch stellt? Wie finden Sie die Onkels? Sowas halt, ne? Schäfer, Hund oder Dalmatiner? Sowas halt, ne? Wenn man so langsam sich ranpirscht an die Wahrheit.
Also ich finde es spannend, dass in den Wahlkämpfen oder generell in der Politik gerade, also es wird in Deutschland jetzt auch so ein bisschen House of Cards sich, es wird so ein bisschen gekramt in der Vergangenheit, aber der Umgang damit ist noch sehr alt. Also die PR-Berater, es wirkt alles noch so sehr, sehr alt einfach. Wenn du überlegst, dieses vierte Statement oder dritte oder fünfte, weiß ich jetzt nicht, da kommt dann erst diese Entschuldigung. Am Anfang dachtest du ja wirklich, was redet er? Er reitet sich ja immer weiter in die Scheiße. Also
genau, absolut.
Keine Ahnung, was macht der PR-Berater? Berät auch den spanischen Fußballverband. Also so wirkte das.
Söder hat natürlich überhaupt gar kein Interesse, mit anderen zu koalieren, als mit den Freien Wählern, weil die sind ja immer noch in Anführungsstrichen bürgerlich. Ja. Und Söder hat ja schon vor Jahren mal zu Harald Schmidt hinter den Kulissen gesagt, Moral ist in der Politik selbstverständlich keine Kategorie, außer wir wollen jemandem schaden. Stichwort House of Cards. Ja, so, aber dieser Söder muss natürlich irgendwann mal, wenn es zu irgendwelchen antisemitischen Vorfällen oder Anschlägen oder was auch immer kommt, muss dieser Markus Söder als Ministerpräsident irgendwann da stehen und das verurteilen und hat gleichzeitig einen Vize, bei dem die Frage des Antisemitismus und des Rechtsradikalismus nie, sagen wir es mal vorsichtig, nie abschließend geklärt worden ist.
Ja.
Ist natürlich auch nicht so richtig
ja,
sexy.
Gleichzeitig, wenn er ihn rausschmeißt, werden natürlich ihm viele aufs Dach steigen und sagen, jetzt bist du auch einer von denen und fällst auf die Hetzkampagne rein gegen unseren Hubi und so. Und da, genau ja, das will er ja, ja auch klar. nicht. Er will ja auch nicht jetzt genau. als einer von denen, ja, wie wird das nennen, von den Woken gelten.
Selbst ein Friedrich Merz, der natürlich irgendwann sich auch dazu verhalten muss als Chef der Union, hat ja gesagt, die ganze Sache ist äußerst unappetitlich. Das ist ja recht vage eigentlich.
Genau, es sind so sehr gratismutige Adjektive, die dann kommen. Ne? Es kommen so, was hat er gesagt, unappetitlich. Dobrindt, verstörend, ist auch immer gut.
Mhm.
Weil das, ja. da kannst du einfach so raushauen. Das tut nicht weh und man zeigt aber trotzdem irgendwas, man ist noch nicht ganz zufrieden. Aber
man kann sich da immer so drauf verständigen, ne? Ja. Weil man sagt, na klar, natürlich ist dieses Flugblatt eine antisemitische Scheiße, das weiß ja jeder.
Das Pamphlet.
Das Pamphlet, der ekelhafte Pamphlet. Aber es ist natürlich gleichzeitig so, verprellt man jetzt auch nicht unbedingt automatisch die Leute sagen, ja, aber jetzt muss auch mal langsam mal gut sein, wir haben ja alle mal so ein bisschen.
Ja.
Und das ist ja genau das, womit Aiwanger übrigens natürlich recht hat, ist, wenn er sagt, ich soll hier fertig gemacht werden. Natürlich soll er auch fertig gemacht werden, weil das natürlich auch Teil des politischen Spiels ist. Es ist ja logisch, dass 6 Wochen vor der Landtagswahl, wenn so eine Nummer rauskommt, dass alle natürlich auch versuchen, daraus Kapital zu schlagen und sich mehr oder minder sach- und zweckorientiert auch empört geben. Das ist ja völlig klar.
Ja.
Weil jetzt plötzlich auch die SPD wieder ihre Chance wittert, da als Juniorpartner am Ende daneben Söder zu stehen, wenn er irgendwann doch nicht anders kann, als ihn rauszuschmeißen. Das kann ja alles sein.
Ja.
Insofern stimmt es, aber es ist trotzdem nicht besonders schlau, als erstes sagen, dies ist eine Kampagne gegen mich, weil es ist zunächst einmal das, was es ist, nämlich dieses Flugblatt und das in Kombination mit der Jugend von Aiwanger kann man sich natürlich die Frage stellen, sag mal, wie ist denn der Kollege so drauf?
Ja.
Das Einzige, wo sich vielleicht auch in Deutschland vor allen Dingen auch Komiker zurückhalten sollten, ist, sich darüber zu empören, dass er irgendwie Hitler imitiert hat, denn da muss man sagen, dass
das dachte ich auch, als diese Vorwürfe kamen und dann er hat auch immer Hitler imitiert, nachher so, ja, also Hitler imitiert.
Ja. Das ist
auf jede dritte Bühne gucken, ehrlich gesagt.
Ja.
Aber ich dachte auch so, wenn er sich von Anfang an richtig aufrichtig entschuldigt hätte und gesagt hätte, was für ein widerliches Flugblatt und er hätte Aufklärungsarbeit geleistet oder irgendwas, ich glaube, dass er sogar eine Chance gehabt hätte, weil die Empörungsdrüsen doch gerade so abgestorben sind, wie du immer so schön sagst, dass die Leute gesagt haben, ja komm, es gibt bestimmt Leute, die dann gesagt hätten, das war das Spiel, das ist zwar widerliche, aber das Spiel mit dem Tabubruch eines Jugendlichen, lass uns die Politiker doch am Jetzt bewerten und nicht an dem, was da war. Ich glaube, so wäre die Diskussion dann geworden.
Ja.
Und jetzt ist es einfach nur so, generell schon würdelos und auch noch das Amt ist natürlich total würdelos. Ne? Also das hat ja, es benimmt sich ja gerade nicht wie jemand, der so ein Amt innehat. Also jetzt mal weg von den Vorwürfen, auch einfach so, dass die Verhaltensweise ist ja super unsouverän.
Du bist ein bayerischer Vizeministerpräsident, aber selbst da musst du ja irgendwie auch Würde haben. Ne? So
genau.
muss man auch.
Entzauberte Scheinriesen.
Steffi Lemke, Bundesumweltministerin, kritisiert FDP für neuen AKW-Vorstoß. Das berichtet die Zeit. Bundesumweltministerin Steffi Lemke hat einen Vorschlag der FDP-Fraktion, den Rückbau der Atomkraftwerke zu stoppen, kritisiert. Es ist die eigene Verantwortung und Entscheidung der FDP, ob sie einen so rückwärtsgewandten Antrag in den Deutschen Bundestag einbringen möchte. Das sagte die Grünen-Politikerin. Ja, es war ja der Vorsitzende der FDP-Fraktion, Christian Dürr, der hatte den Atomausstieg erneut in Frage gestellt. Du denkst doch noch, die kommen jetzt gerade von Schloss Beseberg, ja? So, dass er ja auch so ein bisschen wie so ein sandgestrahltes UFO in der brandenburgischen Einöde steht. Dann kommen die, dann haben sie ihr Hölzchen gezogen, wer muss jetzt den Kanzler loben und sagen, da ist ein super Bundeskanzler, alle signalisieren Einigkeit und du weißt, das dauert maximal einen halben Tag, bis der Erste wieder ausschert mit irgendwas und patsch. Aber Atomkraftwerke, ich hätte es nicht gedacht. Jetzt ist also plötzlich wieder das Thema AKW auf dem Tisch. Toll.
Es wirkt halt wirklich bei der Ampel manchmal wie so ein Ehepaar, was sich gestritten hat und es ist gerade wieder gut.
Ja.
Und dann sagt eine, ja, du sagst trotzdem immer das und das. Und dann so, ich habe doch gerade gesagt, weißt du, dass es dann wieder so aufflammt. Also,
genau.
Ja, man merkt, so eine Ampel, das ist wirklich Arbeit. Also es sind wirklich
total.
Eine Kompromiss. Koalition.
Jetzt kursieren ja auch gerade so wieder diverse Statistiken und Umfragen, unter anderem auch so die Bürgerbefragung, wie zufrieden man mit der Ampelregierung sei. Mhm. Sehr zufrieden, zufrieden, nicht so zufrieden. Mhm. Also die Unzufriedenheit liegt, glaube ich, irgendwie so bei 50-60%. Auf die Frage, also sehr zufrieden hat wirklich einfach null, niemand. Aber ich meine, wer würde da auch sagen, ich bin sehr zufrieden? Also selbst SPDler würden nie sagen, sehr zufrieden. Das ist einfach, die Zustimmung ist wirklich extrem gering.
Das finde ich auch immer, genau das, da habe ich auch letztens auch drüber nachgedacht, immer wenn so dieser Sonntagstrend und dann Jörg Schönborn die Karten von A nach B schiebt und der steht ja wahrscheinlich immer, der lebt in diesem Studio, glaube ich. Richtig. Und dann immer dieses so 2% oder so, ich weiß jetzt nicht mehr, sind sehr zufrieden und nicht mehr so, wer gibt das an? So, ne? Also, ist fantastisch. Es läuft fantastisch. Also besser war es nie,
da
oder?
Wird ja noch nicht mal die Frau von Olaf Scholz, wenn man die von wird ja noch nicht mal sagen. Niemand würde es sagen. Und es sieht ja auch jeder, dass es wirklich nicht gut läuft. Ja. Aber jetzt wieder diese AKW-Geschichte, ne? Es ist wirklich faszinierend. Aber
ein Glück, dass ich nichts von Energiewirtschaft verstehe. Ein Glück. Sonst müsste ich mich damit auch beschäftigen.
Dafür können wir ja Lanz gucken.
Unterm Radar.
Das wollte ich doch noch mal kurz angemerkt haben, denn unser Bundeskanzler Olaf Scholz besucht in deiner Stadt Köln das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt und das Europäische Astronautenzentrum. Das gibt doch geile Bilder, oder? Also wenn jetzt schon die Gamescom nichts hergegeben hat, dann aber doch jetzt bitte im Luft- und Raumfahrtzentrum. Ist auch geil, Olaf Scholz in so einem Astronautenanzug oder so. Irgendwas muss da doch kommen.
Also ich fand das ja immer, Merkel fand ich auf der CeBIT war das, glaube ich, immer geil mit der VR-Brille. Ja. So, ich sehe gar nichts. Also ich kann die nicht nachmachen, das musst du machen.
Was ist das denn hier? Ja.
Das hat doch immer noch Pornhub angelassen oder so, keine Ahnung. natürlich. Jetzt erhoffe ich mir natürlich von Scholz auch so im Astronautenanzug, also wie bei Moonraker, James Bond in so einer Zentrifuge, dass er da drin sitzt und macht das Ding aus. Oder plötzlich ist ein ganz anderer Mensch und fängt an zu reden und so. Also,
sieht so aus wie Voldemort, wenn er da wieder rauskommt, ne? Weil er irgendwie so völlig verzerrt ist durch die Fliehkräfte.
Ich erinnere mich plötzlich an alles. Es ist alles wieder da.
So. Ja, ich hab's, Herr Olearius. Ich hab der war, wo ich pack das Geld. Genau,
ich weiß, wo der Marshall Leck ist. Der ist Crow. Der ist die ganze Zeit unter uns.
Oh Gott. Das sind natürlich immer absolute Wohlfühltermine, ne? Für so Kanzler und Minister.
Ja, aber nicht mehr.
So, wenn man da irgendwo hingehen
das war, glaube ich, früher so, als hier, immer doll, ich geh mal schön nach Köln ins All. Ja. So, da konntest du einfach, oder Kohl auch, die konnten halt einfach da hingehen und hatten dann diesen Wohlfühltermin. Jetzt ist es ja so, du gehst irgendwie, keine Ahnung, als Wirtschaftsminister zu irgendeiner IHK-Veranstaltung und dann werden ja trotzdem die großen Fragen gestellt, weil einfach Social Media läuft mit. Es kann halt sein, dass der aus der Zentrifuge kommt und direkt zur Ukraine befragt wird und muss irgendwas Schlaues sagen und wenn nicht, ist jetzt überall geteilt und so. Das siehst du ja auch immer in den USA bei Joe Biden, wenn er irgendwie wieder von einem Fahrrad fällt und eigentlich gerade nur einen Kindergarten besuchen wollte. Früher ist dann eigentlich, kam das ja nicht vor dann irgendwo, außer dann in der lokalen Zeitung. Und jetzt ist eigentlich, glaube ich, jeder Termin mit Anspannung verbunden, glaube ich wirklich.
Die gute Tat des Tages.
Befragung in Zivilprozess. Trump sagt, er habe dazu beigetragen, einen Atomkrieg zu vermeiden. Das zitiert der Spiegel. Donald Trump muss sich möglicherweise im Oktober wegen des Verdachts auf Finanzbetrugs vor Gericht verantworten. Nun wurden Mitschriften einer Befragung öffentlich. Der frühere US-Präsident behauptet etwa, er habe Millionen Leben gerettet. Ja, also Finanzbetrug, das ist jetzt das nächste. Im April befragte die Juristin den früheren US-Präsidenten zu den Vorwürfen. Jetzt wurden die Mitschriften dieses Gesprächs öffentlich. Und da hat er unter anderem, also er hat dann wieder sehr ausweichend geantwortet in diesem Zusammenhang. Er schwoff etwas ab und auf die Frage, welche Autorität er während seiner Präsidentschaft im Unternehmen gehabt habe, sagte Trump, sein Sohn Eric sei weitaus mehr in die geschäftlichen Entscheidungen involviert gewesen. Trump selbst habe in dieser Zeit andere Dinge gemacht. Er sei very busy gewesen damit, den aus seiner Sicht wichtigsten Job der Welt zu erledigen. Mit Blick auf seine Regierungszeit wurde Trump den Aufzeichnungen zufolge noch konkreter. Millionen Leben habe er gerettet, heißt es. Und zwar sagte er, ich glaube, sie hätten einen nuklearen Holocaust bekommen, wenn ich mich nicht um Nordkorea gekümmert hätte. Ich glaube, sie hätten einen Atomkrieg, wenn ich nicht gewählt worden wäre. Zitiert das Blatt aus der Befragung von April. So, ja. Nuklear Holocaust. Rocket Man.
There's no glory in prevention. Das gilt nicht nur für Drosten, auch für Trump. Ja. Also wir haben ihm alle sehr viel Unrecht getan.
Hilft die vierte Impfung gegen einen Atombombenschlag.
So ein neues Narrativ mit Trump umzugehen. Einfach ihm glauben, habe ich jetzt mir überlegt. Also ich glaube ihm das einfach. Oder es ist einfach mal so, Trump neu denken, habe ich mir überlegt.
Das war einfach aber das eint dich aber mit ungefähr 70 Millionen Wählern, ne?
Ja, weiß nicht. Ich muss ehrlich sagen, auf so einer Comedy-Ebene gebe ich dir wahrscheinlich recht, alleine als du die Meldung vorgelesen hast, haben wir beide ja schon viermal toll, gekichert. Oder? Ich vermisse ihn halt wie Sau, muss man einfach mal sagen. Also auf so einer Comedy-Ebene.
Der kommt ja wieder, keine Sorge.
Ein Glück.
Der kommt ja wieder. Ja.
Die von mir hier oft, immer wenn ich bei dir zu Gast bin, oft kolportierte Satz, wir leben doch in einer Black Mirror-Folge. Das ist immer, wenn du über Trump irgendwas vorliest, denke ich so, das kann doch nicht sein. Und dann da auch wieder, dass man sich das so anhört. Und dieser Mugshot, ich weiß noch, so, wir sind ja hier unter uns. Ich saß letzte Woche auf dem Klo morgens und hab mir einfach am Handy gescrollt, wie wir normalen Leute das machen, parallel. Und hab dann diesen Mugshot gesehen und hab das einfach so zur Kenntnis genommen. So, ja, mein Gott.
Hat aber bei der Abstuhlung wahrscheinlich geholfen.
Absolut, Moment, ja. Ich war nur ein bisschen traurig, weil es hieß ja vorher, dass er sich vielleicht nicht die Haare machen dürfte. Das war so ein Gerücht. Und dann hatte ich natürlich die Hoffnung, dass er dann da so zu sehen ist, wie so eine Mischung aus...
So wie Phil Spector damals, ne? Wie Phil Spector, als er damals dann einfach mit so fisseligen Haaren...
Ja, aber bei Trump, wir kennt ja mittlerweile, es gibt ja ganze Websites, die sich mit seiner Föhn- und Chem-Technik beschäftigen und Spray-Technik. Und der würde ja normalerweise, wenn das alles so stimmt, aussehen wie so eine Mischung aus Trauerweide und Gildo Horn. Dann, wenn er dann so, wenn er so ein Bild machen würde. Und das hätte ich gerne gesehen. Aber der durfte dann ja doch frisiert da rein. Ja, Trump. Also es bringt mich immer wieder zum Lachen, aber irgendwie auch nicht.
Ja, aber das wäre interessant gewesen. Genau, wenn es diesen Mugshot gegeben hätte, dann hätte er natürlich alles dafür getan, dass dieses Foto keine Verbreitung gefunden hätte. Er hätte sich natürlich trotzdem nicht verhindern lassen. Ja. Aber so wird dieses Foto natürlich mittlerweile, hat ja zumindest in der Kernzielgruppe ja schon fast so ein Che Guevara-Ikonenstatus. Ne? Und darüber hat er ja schon Millionen eingesammelt.
Ja, wirklich. Ja, Millionen absolut. Gemacht mit dem Foto. Und hat er wieder clever gemacht, weil er guckt, wie man natürlich gucken muss, wenn man sicher gehen will, dass man nicht scheiße aussieht, musst du ein bisschen runtergucken und böse gucken.
Ne, sein Blue Steel so ein bisschen. Ja.
Genau. Auch sehr gut gelernt, alle Fans von King of Queens wissen, dass wenn Doug Heffernan, Kevin James, irgendwie cool gucken will, dann guckt er auch immer so. Er guckt einfach so ein bisschen runter und du siehst immer zumindest nicht blöd aus. Das hat er clever gemacht. Er wusste, war sich sicher, dieser Shot wird gut aussehen. Das kann er leider einfach sich verkaufen.
Aber gesetzt den Fall, dass er wieder gewählt werden sollte, die Chancen stehen ja gar nicht so schlecht. Mhm. Er wird ja trotzdem kaum Zeit im Oval Office verbringen, weil er andauernd irgendwo vor Gericht sein muss. Also noch nicht mal im Knast, sondern er hat ja so viele Gerichtstermine, der kann ja gar nicht. Er kann ja keine einzige Entscheidung fällen, weil er sagt, er muss immer nur delegieren und sagen, ich muss mal kurz hier da ins Gerichtsgebäude, muss ich in den Staat mich vor Gericht verantworten. Also der ist ja für die nächsten 5 Jahre dauerhaft beschäftigt. Der ist ja häufiger vor Gericht als Menowin. Ne? Muss ich mal vorstellen.
Halloween fröhlich. Ja, hoffe, ihm geht's gut.
Das gibt's doch gar nicht.
Nach hunderten Unfällen, Paris verbannt seine E-Scooter auch nach Berlin, das berichtet NTV, im See, im Park, im Weg, vor allem für Touristen und Pendler, sollten die elektrischen Roller den Weg von A nach B erleichtern, doch statt zu unterstützen, führen die E-Scooter auch zu vielen Unfällen. Paris möchte sie jetzt abgeben, unter anderem in die deutsche Hauptstadt. Also ab heute, da sind die elektrischen Leittretroller aus dem Straßenbild verschwunden. Bis zum 1. September müssen die Betreiber alle 15.000 Roller von den Bürgersteigen und Plätzen der französischen Metropole einsammeln. Jetzt natürlich direkt die Frage, gilt das auch für alle, die in der Seine sind, oder muss das wirklich nur was auf dem Asphalt liegt? Weil die werden ja wahrscheinlich sagen, sorry, wir haben 15.000 Leihroller sind eigentlich in der Stadt, wir haben aber nur 800 gefunden. Die anderen sind einfach alle in der Seine.
Da greift Berlin zu.
Das so ist lustig, dass Berlin auch wieder sagt, pass mal auf, ihr verbannt die, wir nehmen sie natürlich gern.
Ich dachte natürlich sofort als Fußballfan, so alte Franzosen, die gerade noch so funktionieren. Ich dachte, Union hätte wieder auf den Transfermarkt zugeschlagen. Aber keine Ahnung. Diese E-Roller. Ich werde da so zum bösen Boomer. Darf man das Powerwort hier benutzen? Wirklich, ich mag die absolut. Dinger nicht. Ich dachte am Anfang auch, ich war sehr optimistisch. Ich dachte so, das könnte wirklich den Verkehr revolutionieren. Hat's auch, aber zum Schlechten. Also ich bin kein großer Fan. Fährst du mit den Dingern? Kann ich mir nicht vorstellen bei dir.
Du, ich bin ja, wie wir ja mittlerweile wissen, ja sogar zu doof zum Fahrradfahren. Mhm. Leg mich damit auf die Schnauze beim normalen Fahrradfahren.
Ja.
Also eigentlich, benutze die nie. Ich finde die auch, also ich habe schon, übrigens auch in Paris letztes Jahr schon gedacht, ey, wie kann man mit den Dingern durch die Gegend fahren? Mhm. Weil rein physikalisch ist das ja schon ein absolutes Todeskommando.
Ja.
Die sind super schnell, die haben winzig kleine Reifen und der Schwerpunkt ist ja schon immer überm Lenker. Das heißt, da muss das Geringste passieren. Du legst dich fürchterlich auf die Schnauze. Und sowohl ich, aber auch langsam du, wir kommen ja in ein Alter, in dem wir immer mehr Ängste entwickeln und wir uns immer über das Scheitern einer Situation mehr Gedanken machen als über den Fun.
Richtig.
Und dann weißt du natürlich, wenn du so ein Ding fährst, du siehst ja nur das, was passiert, wenn du dich damit aufs Maul legst. Ja. Und ich mache es auch jetzt nicht wie die Jugendlichen, die da zu sechst auf ein Ding gehen.
Das finde ich toll.
Das ist ja mittlerweile so wie Wetten, das immer. Also wenn man so sagt, irgendwie, früher gab es noch bei solchen Sendungen wie Wetten, das oder so, ich weiß nicht, ob du dich noch daran erinnerst, wenn dann irgendwelche Leute, wenn so Polizeischüler irgendwie geguckt haben, dass sie mit 28 Leuten auf ein Motorrad als Pyramide gehen, so fahren die Jugendlichen heute
diese
mit
dem grün-weißen BMWs, genau. Hatten auch die schöne Bügelfalte, genau, wie so eine beigen Dickies-Hose. Das war noch meine Polizisten. Genau, schwarze, exakt, Lederjacke, ja, ja, sicher.
Richtig.
Ja, stimmt.
Richtig.
Mein, ja,
mit so Hansaplastfarben.
Mein Lieber, schaffen Sie es. Anke Huber, sag doch mal, schaffen Sie es. Aber das war eine tolle Zeit. Ja,
und
stimmt.
Jetzt halt die E-Roller. Es gibt aber übrigens noch 700.000 im Privatbesitz in Paris. Also ist jetzt nicht so.
700.000?
Ja, ja. Ja, nur bei denen ist es halt eben, ja, ich finde es auch erstaunlich. Ah nee, nicht in Paris, entschuldige, in Frankreich.
Ach so.
Nicht in Paris.
Also doch in Paris.
Mein Fehler. Ja, so exakt. Also klar, ne, auch mit einem Nicht-Leihroller kannst du natürlich Leute umfahren, nur die werden halt wenigstens zumindest nicht quer irgendwo abgestellt, abgelegt oder in die Seine geschmissen. Das wäre doch eigentlich auch eine Disziplin bei den Bundesjugendspielen in Deutschland, dass man einfach sagt, E-Scooter weit schmeißen. Also im Kugelstoßen sind sie schlecht, aber im E-Scooter weit schmeißen sind die meisten...
Bundesjugendspieler darf man nicht mehr sagen.
Nee?
Darf man nicht mehr
was
sagen.
Was sagt man denn jetzt? Was sagt man denn?
Keine Ahnung.
Ist das jetzt auch
ist weg. Aber ich finde die E-Roller auch so hässlich, ja, irgendwie. Ja. Die sind so unästhetisch. Das finde ich, also das ist ja für mich das Schlimmste, wenn die so überall rumstehen. Ich verstehe nicht, wieso die nicht, in Amerika zum Beispiel, bin man in Washington Fahrrad gefahren. So beginnt jede gute Geschichte übrigens.
Sehr gut.
Und da ist es so, wenn du so Leihfahrräder nimmst, die musst du immer abgeben an so vorgefertigten Stationen. Und davon gibt es sehr viele, sodass du nicht rumgurken musst. Aber es ist auch, dann steht da auch in der App so, ob da noch ein Platz frei ist. Und wenn du die da nicht abgibst, musst du halt weiter zahlen. Und wo ist das Problem, das einfach so zu machen? Dann nerven die keinen, dann sind die immer in Reihe und Glied und geordnet und so. Ist doch wunderbar. Und jetzt stehen die hässlichen Dinger überall rum. Und jetzt auch noch aus Frankreich. Jetzt ist nicht mal mehr hier der Citroën-Kaktus das hässlichste aus Frankreich, was auf deutschen Straßen rumfährt. Weil, kennst du dieses Gummiauto, womit du überall gegenfahren kannst? Das ist ja wirklich absoluter Wahnsinn.
Bin einfach nur froh und dankbar, dass kein Franck-Ribéry-Witz gekommen ist.
Das ist sie jetzt, die Wende.
Füllkrugs Wechsel zum BVB ist perfekt. Nur Hummels war als Ü30-Einkauf teurer. Das meldet Transfermarkt.de. Die Bundesliga hat kurz vor dem Deadline-Day ihren Überraschungstransfer. Niklas Füllkrug wechselt vom SV Werder Bremen zu Borussia Dortmund. So, und er kostet 13 Millionen Euro plus 2 Millionen Euro. Vertrag bis 2026. Also nur Hummels war teurer als Ü30. So, da geht jetzt schon so das Age-Shaming geht da los. Und natürlich die Frage an den Fußball-Podcaster von Koppertes. Tommy, wie fühlen wir uns denn damit?
Ambivalent. Sehr. Also ich bin Füllkrug-Fan. Das ist jetzt nicht besonders edgy, diese Aussage, aber ich mag den einfach als Typen und als Spieler sowieso. Und ich habe mich wirklich gefragt, warum genau Borussia Dortmund? Also für den BVB natürlich super, ist nicht besonders teuer. Ja. Deutscher Nationalstürmer, aktuell die erste Nummer 9 von Flick. Klar holst du den, brauchst ja ein Backup für Aller, wenn was ist und so. Aus seiner
Afrika Cup.
Genau, ne? Genau. Afrika Cup. Und aus seiner Sicht denke ich aber, er wird ja außer in dieser Zeit, wenn Aller fit bleibt, ja nicht vor der 60. Minute spielen, sehr wahrscheinlich, oder? Also, und das hat,
man weiß es natürlich
nicht,
genau,
wie die
Dinge sich entwickeln.
Aber wenn alle
fit
sind, spricht eigentlich viel dagegen. Und ich hätte gedacht, dass wenn er Werder Bremen verlässt, irgendwo hingeht, wo er wirklich die absolute Nummer 1 unangefochten
Frankfurt
ist.
Frankfurt hatte man ja so angenommen.
Ja, hat mir jetzt ein Freund gesagt, der Frankfurt-Fan ist, sich sehr damit beschäftigt, ein etwas anderes Spielsystem bräuchten tatsächlich eher dann wieder so einen ähnlichen wie Kolomoani. Die haben jetzt auch, glaube ich, gestern in der Conference League mit Marmoush vorne gespielt, auch schnell und so. Ich glaube, dass das eher so einen Stürmer braucht. Weiß ich nicht, oder einen schnelleren noch als Füllkrug. Bin gespannt. Vielleicht straft er mich auch Lügen, macht in der Zeit, wo er weg ist, 7 Tore und bleibt dann die unangefochtene Nummer 1 als 9.
Er ist jetzt so ein bisschen der Harry Kane von Borussia Dortmund, ne?
Also, nur ohne Sketchers.
Ja. Ähnliche Spielanlage, ähnlich wuchtig, deutlich günstiger, glücklicherweise. Ja. Alter ist ähnlich. Und man wird sehen, was mit Kolomoani ist, ob der jetzt von Frankfurt dann wirklich sich Richtung PSG streikt. Das werden wir dann ja sehen,
ja,
wie viel Geld es bringt. Ich glaube, er wird wechseln, bin mir relativ sicher.
Du glaubst ja immer, alle verurteilen das immer, aber der Spieler sitzt trotzdem mit diesem Streik am längeren Hebel. Frankfurt braucht ja auch die Kohle, also oder hätte sie gerne, brauchen sie jetzt nicht unbedingt, aber wäre natürlich schön. Und deswegen wird das auch so passieren. Du kannst ihn jetzt auch nicht mehr einsetzen. Also ich glaube, vor der Frankfurter Kurve würde ich ihn ohne Polizeischutz jetzt nicht mehr hinstellen, ehrlich gesagt. deswegen.
Aber es ist auch schon ein richtiges Dreckssystem, muss man sagen.
Aber für dich als BVB-Fan frage ich mich natürlich, wenn Füllkrug jetzt kommt, wer ist denn dann die schönste Zahnlücke in eurer Geschichte? Stefan Chapuisat oder Niklas Füllkrug? Muss ich ja entscheiden dann.
Stimmt, Harry de Chevert.
Ja, auch noch. Oder Kevin Großkreuz nach der VfB-Mannschaftsfeier. auch mit Zahnlücke.
Ja. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Sag mal, wie quatschen wir denn jetzt eigentlich Leon Goretzka zurück in die Nationalmannschaft, nachdem Hansi Flick Goretzka und Werner aussortiert hat für die Spiele gegen, was ist es?
Gegen Japan in Wolfsburg und Frankreich in Dortmund.
Ich glaube, die beiden können froh sein, dass sie bei der Scheiße nicht dabei sind und wären dann halt einfach natürlich mit dem nächsten Nationaltrainer rechtzeitig dann.
Wenn Rudi Bommer da ist.
Wenn Rudi Bommer da ist.
Es ist natürlich auch nicht einfach für Flick, ne? Es sind gerade fast alle fit. Dann ist, du siehst ja auch daran, dass einfach, wenn du Süle zurückholst, dann muss er jemanden gerade wie Ginter rausstreichen.
Naja,
Ginter immer jemand, der so ein bisschen unter dem Radar fliegt, aber der letzte Saison jedes Spiel für Freiburg gemacht hat, international gespielt, auch diese Saison super bislang gespielt, ergibt ja eigentlich überhaupt keinen Sinn. Also wenn er ihn in der vergangenen Saison für alles nominiert hat, warum dann jetzt nicht? Dann siehst du auch, wie schwer das aktuell ist, gerade wenn er jetzt jemanden wie Groß auch noch nominiert hat.
Ja.
Es ist einfach ein proppenvoller Kader gerade. Bei Goretzka allerdings finde ich es ein bisschen komisch, weil das Zeichen auch ein bisschen komisch ist, als pädagogisches Zeichen eines Trainers, weil Goretzka, der ja eigentlich so ein bisschen auf dem Sprung war und es hieß, Tuchel will ihn vielleicht nicht mehr, spielt plötzlich gegen Werder von Anfang an, nächstes Spiel auch von Anfang an und spielt fantastisch, vor allem in Bremen. Das kann so ein Spieler, wenn du mit ihm vielleicht als Flick auch noch planst, aber auch mental zurückwerfen, ne? Also es ist schwierig, es ist sehr schwierig. Ich glaube, ich bin allerdings optimistischer als du. Ich glaube, dass wir der Nationalmannschaft, also natürlich hat sie nicht besonders performt in der letzten Zeit, aber diese Spiele jetzt am Ende der Saison gegen Ukraine, Polen und Kolumbien, wo die Hälfte der Spieler schon im Mykonos und Ibiza war,
das war eh
hat doch
klar,
keine
das war
Sau
eh
Bock
klar,
zu spielen,
das,
machen uns doch nichts vor. Und jetzt ist Druck da. Du spielst, wie immer, wenn irgendwie was Wichtiges ansteht und kein Turnier ist im Westfalenstadion, Frankreich kommt. Ich glaube, die gewinnen beide Spiele, ehrlich gesagt. Ich glaube, die schlagen Japan und Frankreich, ja, das ist mein Tipp. Also auf keinen Fall verlieren die. Also das kann ich mir nicht vor. Ich glaube, die sind jetzt da, die haben Bock, die Messer zwischen den Zähnen. Ich habe auch keinen Bock mehr auf diesen Pessimismus. Ich habe auch Bock auf dieses EM-Turnier und so. Ich glaube.
Ja, da habe ich auch Bock drauf, aber das ist ja erst nächstes Jahr. Bis dahin kann ich den Bock ja noch entwickeln.
Genau, ich meine nicht deinen Pessimismus, sondern generell, man merkt ja, seit der WM in Russland ist ja so ein Schleier und die Mannschaft sicherlich auch schuld dran, die Nationalmannschaft. Und das ist jetzt so. Ich habe irgendwie so vor der WM 2006 war auch so eine Stimmung, das vergisst man immer, ne? 4-0 gegen Italien verloren und dann plötzlich geht's dann los.
Ja, soll nicht in die Kingsman, soll nicht da in Kalifornien rumtanzen und uns den Scheiß hier machen.
Ja, sie alle drüber lustig so, gemacht, über die Buddha-Figuren, die angeblich gar nicht von Klinsmann kamen, über diese Bänder, die wir jetzt alle benutzen, sogar bevor wir uns im McFit unter Handelbank legen.
Die Dolzer-Bänder, ne?
Ja, eben.
War das nicht
ja,
die
sicher. Ja. Und das war einfach ein bisschen innovativer und keine Ahnung, ich will jetzt auch nicht Klinsmann so toll hervorheben, das ist auch nicht meine Aufgabe, aber.
Wir haben auch Leute, aus Berlin,
ja,
die zuhören.
Hau, hey, euer Jürgen, sagst du doch immer. aber ich glaube einfach, das wird eine ganz andere Stimmung in einem halben Jahr und dann haben wir auch wieder Bock drauf. Ich bin davon absolut überzeugt.
Das Kleingedruckte.
Frankreich geht mit Blitzern gegen Alleinfahrer vor, das berichtet der Spiegel. Wer allein im Auto sitzt, darf in Frankreich auf bestimmten Straßen nicht alle Spuren nutzen. Wer dagegen verstößt, muss vermehrt mit einem Bußgeld rechnen. Die Behörden stellen außerdem ein neues Verkehrszeichen auf. Es gibt die Stadtautobahn in Straßburg und an Schnellstraßen in 5 weiteren französischen Städten. Da gehen bald Radaranlagen in Betrieb, die nicht mehr nur die Geschwindigkeit der Autos überwachen. Also es gibt ja, man kennt das aus den USA, die sogenannte Carpool Lane, die darf genutzt werden, unter anderem von Leuten, die mit mehreren Leuten im Auto sitzen. Also da will man, das ist so die berühmte politische Lenkungswirkung, da will man Leute animieren, mit mehreren Leuten im Auto, also einfach eine Fahrgemeinschaft zu bilden und deshalb dann halt schneller in den Verkehr zu können. Wenn du aber allein in der Karre sitzt, kannst du möglicherweise in Frankreich bald geblitzt
Klingt
werden.
Klingt erstmal gar nicht so kann man dem doof, oder?
Ja, finde ich erstmal okay. So, wenn du alleine im Auto sitzt, und dann diese Spur nutzt, dass man sagt, pass auf, mein Freund, so geht's ja noch nicht. Kennst du die Folge von Curb Your Enthusiasm, wo Larry David, wenn ich mich recht erinnere, eine Prostituierte engagiert, dass sie neben ihm im Auto sitzt, damit er die Carpool-Lane nutzen kann?
Das kann man jetzt aber dann auch immer zur Verteidigung sagen, ne? Wenn du das hast, ja. Hab ich mit einer Prostituierten gesehen. Nee, ich wollte nur schneller ans Ziel kommen. Aber das war, als ich in den Staaten mal war, ich weiß, wo war das denn nochmal? Weiß gar nicht mehr, da gab es das auch, da saß jemand, hatte eine Schaufensterpuppe auf dem Beifahrersitz. Da habe ich auch den Tankwart gefragt, was das denn ist, damit er ja hier für diese Lane. Ja. Ist gar nicht so doof. Aber in Frankreich ist das?
Ja, in Frankreich ist das. Könnt ihr mir vorstellen, dass es demnächst in Deutschland irgendwann auch nochmal kommt, ja. Je nachdem, wie so der Ausbau, also da müssen wir uns, glaube ich, für die nächsten Jahre erstmal keine Sorgen
machen.
Da wird erstmal nichts ausgebaut. Aber man ist ja, also das ist schon dann, ist auch der Härtetest, wie bereit man ist, schneller ans Ziel zu kommen. Denn also ich muss sagen, also es geht für mich eigentlich nichts darüber, alleine im Auto zu sitzen, um meine Ruhe zu haben. Also eine Person, mit der ich da im Auto zusammensitzen muss, das wäre für mich schon so.
Was kostet denn so ein Blitzer?
Ja, weiß ich auch nicht genau. Also ich gebe es jetzt ehrlicherweise zu, die Kurzstrecke mit Pierre M. Krause habe ich eigentlich nur gemacht, um schneller irgendwie durch den Verkehr zu kommen.
Oder du machst es in Frankreich, wenn es in Frankreich ist, einfach wie der ehemalige Präsident, Hollande war das doch, der immer zum Knöpern mit dem Roller gefahren ist, oder? Der einfach,
mit dem Roller, ja, nachts.
Angeblich. Ja, nachts. Er geht ja immer dagegen vor, wir müssen vorsichtig sein. Angeblich.
Ja, ja, aber das ist ja traditionell so. Das hatte letztens noch Heike Specht erzählt, als wir abends zusammensaßen. Da erzählte sie noch, als es irgendwann, ich glaube, sie hat es erzählt, als Lady Di damals gestorben ist. Da hatte man nachts versucht, ich glaube, es war Jacques Chirac, hatte sie, glaube ich, gesagt, versucht, Jacques Chirac zu erreichen zu Hause. Und dann rief man im Élysée-Palast an und ans Telefon ging Frau Chirac. Und dann sagte man, wo ist denn Jacques Chirac? Da sagte sie, woher soll ich denn wissen, wo der Präsident nachts ist. Weil das einfach offensichtlich unter französischen Präsidenten einfach so Usus war, dass sie natürlich alle ihre Affären hatten und selbstverständlich nicht nachts bei ihren
Frauen. Was hätte der Kaiser dann gesagt? Es ist eine andere Kultur. Ja, gut, sicherlich.
Es ist eine andere Kultur.
Das ist Amore, Amour. Ja.
Oh Gott. Der Trick der Woche.
Das müssen wir noch erzählen. Haalands kuriose Schlafgewohnheiten. Sollen wir uns nachts alle den Mund zukleben? Das fragt die Bild. Es ist wohl so, dass Erling Haaland so ein paar spezielle Schlafroutinen hat. Unter anderem eine blaue Sonnenbrille, die alle Signale im Schlafzimmer ausblendet. Und um die Nasenatmung zu fördern, klebt er sich den Mund zu. Also Mouth-Taping nennt man das. Klingt nach einer Sexpraxis. Ist aber offensichtlich einfach nur zur Förderung der Nasenatmung. Also Hubert Aiwanger hätte das vielleicht auch gut getan in den letzten Tagen.
Nasenatmung.
Die Nasenatmung, den Mund zukleben, Maustaping.
Das ist ja so ein neuer Trend. Irgendeine Tennisspielerin macht das doch auch. Die trainiert so. Und ich habe natürlich jetzt direkt Sorge, dass die ersten High-Performer, so Instagram-Bodybuilder, anfangen, irgendwie über in Köln durch den Grüngürtel zu joggen mit zugeklebtem Mund und so. Ich kann das. So. Die werden aber direkt kniehoch abgegrätscht.
Der Erste stirbt einfach dabei, weil er denkt: Ey, pass mal auf, ich mache das auf Mund und auf die Nase, weil um die Hautatmung zu verstärken. Das war
ja, dann ist allen geholfen. Diese ganzen Trends, ich weiß nicht, also was will denn Haaland erstmal jetzt, sollte das wirklich was bringen, was will der denn noch mehr optimieren? Also soll jetzt mal aufhören, ehrlich gesagt.
Ich wollte gerade sagen, also ich sehe da momentan auch nicht mehr allzu viel Optimierungsbedarf.
Aber jetzt mal Real Talk, wie wir Kids sagen, das ist doch auch furchtbar, der hat ja auch eine Freundin und so. Du lebst mit so einem High-Performer zusammen und legst sie ins Bett, hast dir gerade noch eine Margarita geholt und machst irgendwie neue Staffel Monaco-Franz oder was weiß ich an und dann liegt da neben dir so einer mit den Beinen in so einem Kühlpads, hast den Mund.
Du beschreibst gerade das Leben von Niki Hassania, genau das. Monaco-Franz-Pizza.
Das war der Sinn der Sache. Das
ist für sie auch eine Bürde.
Spatzel,
schau. Das ist für sie auch eine Bürde.
Schau, Spatzel.
Papala Paparazzi.
Warum die Pochers getrennt sind, nicht nur die Mopo berichtet darüber. Interessiert uns das, Tommy?
Ja, also.
Die Tür ist offen für Verena Kehrt, sag ich mal an dieser Stelle.
Die macht auch noch Promi-Boxing gegen Mark Terenzi seit 2 Jahren. Ja, also erstmal tut mir das natürlich leid. Oder? Also erstmal, also wenn du so eine Beziehung zu Ende geht, tut mir leid.
Ja, wir jetzt sagen, an der Stelle sagt man, wenn Kinder involviert sind.
Und Nachwuchs
man,
haben sie ja auch noch.
Ja, tat mir aber ehrlicherweise vorher schon leid.
Tut mir wirklich leid. Jetzt frage ich mich natürlich, wer kriegt den Podcast? Wer kriegt das Sorgerecht
für
den Podcast?
Ja, ist immer schade.
Das ist ja das erste Mal, dass so ein Promi-Pärchen, das einen Podcast zusammen macht, sich trennt, ja, oder? In Deutschland. Das ist natürlich jetzt die Frage. Wenn er jetzt eine neue Frau dann irgendwann hat oder sie einen neuen Partner, ich hoffe für ihn nicht Fat Comedy, das wäre ein bisschen zu hart, aber einfach ja, irgendeinen neuen Partner, dann wer kriegt ihn dann? Also das,
das ist eine gute Frage. Sie wollen ja weitermachen. Also ist also das auch für den fürs Feuilleton, da kann ich also alle beruhigen, der Podcast bleibt bestehen. Ist nur, sie gehen halt jetzt also privat getrennte Wege. Ja, ich meine gut, dass man sich privat hassen kann und trotzdem gemeinsam irgendwie noch als Paar auftreten kann. Also da gibt es genügend Beispiele im Fernsehgarten, immer wieder sonntags.
Und Klaus Kleber und Gundula Gause. Also
wahrscheinlich auch andere Podcasts.
Nein, ich will mich da wirklich nicht so. Also es tut mir wirklich leid. Mir tut sowas immer leid, muss ich sagen.
Und was schreibt eigentlich die Bild?
Post von Wagner. Liebe Top Gun Oma. Gestern ging für mich ein Traum in Erfüllung, twitterte Marie-Agnes Strack-Zimmermann. Sie flog in einem Eurofighter Überschallgeschwindigkeit. Zwischen ihren Beinen waren die gelb-schwarzen Laschen, die sie ziehen muss für den Schleudersitz. Sie sind 65, Großmutter. Ein Eurofighter fliegt Überschall. Sie tragen eine Sauerstoffmaske. Ein Eurofighter hat die Geschwindigkeit von unglaublichen 2000 Kilometern pro Stunde. Die Welt darunter ist verwischt. Ein Eurofighter ist bewaffnet über Computer im Cockpit. Kann der Feinde sehen? Und da fliegt diese 65-jährige Oma. Mir würde der Puls anfangen zu rasen. Das Herz würde mir aus der Brust springen. Wenn ich ein Enkel wäre, würde ich meine Oma fragen, Oma, bist du aus Eisen? Oma, warum begibst du dich in Gefahr? Omas stricken heute nicht mehr. Omas sind selbstbewusste Frauen. Omas sind tollkühn. Ich hatte ein Top Gun Feeling pur, twitterte Marie-Agnes Strack-Zimmermann. Ich glaube, ihr Enkel. Shit, ihr Enkel werden sagen. Na, das muss man. Ich glaube, ihre Enkel werden sagen: Oma, du bist ein Held. Herzlichst, ihr Franz Josef Wagner. Tommy, also niemand ist ihr näher gekommen als du. Du bist mit ihr Motorrad zusammengefahren.
Ich hatte,
du bist eigentlich
genau,
der Enkel
hatte,
von Marie-Agnes Strack-Zimmermann.
Mal dieses kleine Doku-Format in der Sommerpause. Draußen hieß das.
Ja, das ist
das gibt es, glaube ich, noch in der ZDF-Mediathek.
Ja.
Und da habe ich einmal Agnes Strack-Zimmermann besucht. Und da sind wir unter anderem über die Kö gelaufen. Da habe ich ihr gesagt, hier ist ja das Wähler-Klientel und so. Und dann dachten wir, reden wir mal ein bisschen darüber. Und da hat sie mich danach auf ihr Motorrad mitgenommen. Und ich bin durch Düsseldorf gefahren und habe sie, weil ich ein Angsthase bin ich kein Cooler, der sich hinten am Motorrad festhält, sondern ich habe sie, also zeitweise, ich weiß nicht, ob es reingeschnitten wurde, aber auch zeitweise habe ich sie wirklich umklammert, wie so ein...
Hast du mit ihr den Rubiales gemacht, oder was?
Ja, ja, selbstverständlich. Sie mit mir. aber da weiß ich, die hat einen Affenzahn drauf. Also das ist ein Petrolhead. Die hat Bock auf sowas. Ja, ich kann mir gut vorstellen, dass sie da Gas gegeben hat in dem Flieger. Also die wäre auf jeden Fall bis Fidschi gekommen. Das kann man. Franz Josef Wagner.
Oh, toll.
Wie eh und je. Ich frage mich jedes Mal, immer in der Zeit, in der ich hier bei dir bin, was machst du irgendwann, wenn er nicht mehr ist? Weil ich wüsste es nicht.
Also ich habe ja Paul Ronsheimer schon gebeten, mir bitte das komplette Archiv seit 2001 zur Verfügung zu stellen. Also er sagt, er arbeitet dran, aber noch hat er nicht geliefert.
Oder
ich
du liest
wirklich alle.
Oder du liest einfach dann als Mr. Du brauchst eine andere Stimme als Mr. Burns, die Harald Martenstein Zeitmagazin-Kolumne einfach vor. Das ist ja auch eine Möglichkeit.
Stimmt. Am Ende ist es doch eigentlich auch schon wurscht, ne? Und gib ihm noch 2 Jahre, dann sind die Interviews mit Harald Schmidt in der Zeit ähnlich. Also von daher.
Dankeschön.
Wir gucken einfach mal. Tommy, ich bedanke mich ganz herzlich. Das war natürlich wie immer sehr, sehr schön. Ich freue mich immer, wenn du hier zu Gast bist. Und wir freuen uns alle auf Neo Ragazzi. Wann geht's los?
14.09. geht's los. Neo Ragazzi.
Oh, das ist ja schon sehr bald.
Ja,
sehr gut.
So eine kleine Talkshow von Sophie Passmann und mir. Wollen einfach mal wieder ganz normal reden, haben wir Bock drauf. Wirklich auf Augenhöhe mit den Leuten ganz normal schnacken. Ich bin ja ein riesen Zimmerfrei-Fan immer gewesen und ich fand irgendwie diese Gesprächskultur immer ganz toll und ich bin ein Fan davon, Fernsehen irgendwie zu machen auch, was man selber gerne gucken würde und sowas habe ich so ein bisschen vermisst einfach. Es soll keine Stichelei an andere Formate sein, alles cool, wunderbar, ich finde alles toll, aber das hat mir so ein bisschen gefehlt und ich hoffe, dass wir das so ein bisschen damit zurückbringen können.
Ja.
Nicht jetzt Zimmerfrei, das wären riesen Fußstapfen, sondern einfach diese Art von miteinander schnacken und dann ist auch gut, tschüssi, so, weißt du? Da haben wir Bock drauf.
Ich glaube, vielen da kann Dank. Man zu Recht einige Hoffnungen drauf setzen, dass euch das gelingt. Wird bestimmt
Dankeschön.
Super. Dankeschön, Tommy.
Vielen Dank.
Apokalypse und Filterkaffee ist eine Studio-Bummens-Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Niki Hassan-Nier. Executive Producer Tobias Baukhage. Produktion Hanna Marahiel. Ton und Schnitt Lara Schneider. Neue Episoden gibt es immer montags, mittwochs, freitags und samstags. Überall, wo es Podcasts gibt.
Stimme der Vernunft und unerreicht gute Sprecherin der Rubriken, Bettina Rust.